Ihr dürft euch setzen. Ich habe euch, dann machen wir das mal so, dass ihr mich so sehen könnt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Könnt ihr das sehen? Wer von euch würde sich dieses Bild im Wohnzimmer gerne aufhängen? Ja, irgendjemand? Dass ihr nicht seht. Na, ihr seht alles, was da ist auf dem Bild. Eine große, na, nichts ist jetzt eine große Fläche weiß. Wer möchte sich das gerne mal aufhängen für 2 Wochen? Ich leih es aus. Keiner. Warum nicht? Es ist nichtssagend. Mir fehlt die farbige Wand drumherum. Na, ich habe extra einen blauen Rahmen immerhin ausgesucht dafür. Also was fehlt euch? Ein Bild. Weiße Mäuse im Schnee. Farbe. Okay, dann habe ich noch was anderes für euch. Was ist denn hiermit? Bunt. Nicht jedermanns Sache. Wird sich das jemand aufhängen wollen? Also ich widerspreche kurz, ich habe mir das mal ein paar Monate auf oder ein paar Jahre aufgehängt. Mir hat das sehr gefallen mit den vielen Farben und Formen und Symbolen und so. Und dann habe ich mir das gekauft. Und sehr lieb gewonnen und wertgeschätzt. Und ich glaube, bei uns im Wohnzimmer hing das eine Zeit lang in Hannover. Das ist Geschenkpapier. Ich fand das so schön, dass ich gedacht habe, ich definiere das für mich als Bild. Gut, das gebe ich übrigens nicht her. ja, ihr habt euch eindeutig entschieden. Ihr wollt keins. Aber ich fand auch das weiße Bild, in Anführungsstrichen, ist ein bisschen nichtssagend, wie jemand sagte. Ich finde, ein Bild lebt von Farben, von Formen. Ich war mal in einer modernen Galerie in Ingolstadt. Da hingen so Bilder, quadratisch, weiß und dann ein roter Strich. Und dann stand da unter ohne Titel. Habe ich gedacht, ja, da wird mir auch nichts zu einfallen, also nicht so viel. Das war das Bild, immerhin etwas, ein Strich. Und dann gab es das gleiche Bild mit einem blauen Strich. Ja, das ist doch mal kreativ. Ist mir auch ein bisschen wenig. Ich brauche ein bisschen mehr Farbe. Ein Bild lebt von Farben, von Formen, von Gegenständlichem, von Symbolen, von Strichen oder Punkten, von Linien und Kreisen. Ich liebe unsere Ausstellung, die wir oben in dem Raum haben, die Lebenslandschaften. Ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt noch drauf guckt oder ob das schon so selbstverständlich ist, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt. Ich gucke da immer wieder gerne drauf. Diese vielen unterschiedlichen Bilder, die wir gemalt haben, die für mich so viel aussagen über unsere unterschiedlichen Lebensgeschichten. Wir haben versucht zu malen, was uns wichtig geworden ist im Laufe des Lebens. Wir haben versucht auszudrücken, was Gott uns bedeutet. Viele von euch werden sich erinnern und werden denken, das würde ich heute ganz anders machen, das ist auch in Ordnung. Aber es sagt etwas aus über Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit. Und ich liebe die Symbole, die da wir gefunden haben und die Farben und die Form. Und für mich zeigen diese Bilder, wie bunt das Leben ist. Wir hatten alle die gleichen Materialien zur Verfügung, die gleichen Farben. Und doch, selbst wenn manche Symbole gleich sind, ähnelt kein Bild dem anderen. Alle sind unterschiedlich. Jedes ist ein Unikat. Einzigartig, so wie unsere Leben auch einzigartig sind. Und wie wir doch gemeinsam eine Gemeinschaft bilden. Und ich finde das so faszinierend, dass diese einzelnen Unikate dann so eine große Lebenslandschaft bilden und dadurch noch mal etwas Neues sind. Für mich ist das, was wir da oben hängen haben, ein Bild für Gemeinde. Jeder alleine ist wichtig, jedes Bild ist für sich auch aussagekräftig. Jeder von uns ist wichtig, geliebt, berufen. Und Gott hat in jeden von uns ganz viel hineingelegt. So viel Unterschiedliches, sodass wir immer nur wieder staunen können. Unterschiedliche Erfahrungen, die wir gemacht haben. Unterschiedliche Gottesbegegnungen, verschiedene Gaben, die wir haben, Geschmäcker. Und doch ergibt das Ganze zusammen nochmal etwas ganz Neues, Einzigartiges. Wir ergänzen einander in dieser Gemeinschaft, jeder, der da ist. Und es entsteht ein neues Bild, das Bild einer bunten Gemeinde. Und ich glaube, dass Gott Gemeinde genauso will, so kreativ, so durcheinander, so bunt, so dynamisch, so sich ergänzend, so vielfältig, manchmal schwierig, damit umzugehen, aber ich glaube, dass Gott das genauso gewollt hat. Und ich finde, da gibt es noch so viel zu entdecken im anderen, in dem, was Christus in den anderen Menschen hineingelegt hat. Gott hat in jeden Menschen etwas von sich hineingelegt. Jeder Mensch ist sein Ebenbild, ein geliebter Mensch Gottes. Und insofern gibt es in jedem Menschen etwas zu entdecken von Gott. Diese Predigtreihe, mit der wir uns ja an dieses Jahresthema unseres Bundes anhängen, bisschen spät, aber immerhin, will zum Staunen einladen. Bunte Gemeinde bedeutet Staunen über Christus im Anderen. Und das meint nicht nur Staunen über den, der so ist wie ich, der so denkt wie ich, der so lebt wie ich, der so glaubt wie ich, sondern vielleicht noch viel mehr Staunen über den, der so anders ist, der mich vielleicht herausfordert oder schlimmer. Staunen über Christus im Anderen. Entschuldigung. Es gab für die Passionszeit in diesem Jahr einen Kalender, der genau dieses Thema hatte. Bunte Gemeinde, Staunen über Christus im Anderen. Da haben Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern und Hintergründen erzählt, wie sie Christus im Anderen entdecken. Und wie inspiriert sie waren durch diese Begegnung. Und wie das ihren eigenen Glauben gestärkt hat und Gott ihnen vertrauter gemacht hat. Ich weiß nicht, hat jemand von euch da mal reingeguckt in diesen Kalender? Wir hatten den hier auch ausgelegt. Das war ein Geschenk für uns. Die Texte sollten uns und haben uns hoffentlich an unsere Beziehung zu Gott erinnert und auch an den Gestaltungsraum, den Gott uns zur Verfügung stellt, mit dem er uns ja unser Leben eröffnet. Und es gab in manchen Texten konkrete Anregungen, wie wir Schritte auf Menschen zugehen können, um ihnen Gottes Liebe in Wort und Tat weiterzugeben. Besonders Menschen, die eher so aus unserem Blickfeld fallen, die nicht schon im Fokus sind, mit denen wir uns täglich beschäftigen oder wöchentlich. Wir werden jetzt in den kommenden Gottesdiensten dieses Thema aufgreifen. Damit kommen wir zum ersten Teil dieser Predigtreihe. Das war die Einführung in dieses Grundthema. Und das erste Thema lautet, das haben wir auch für euch hier vorbereitet, bunte Gemeinde hat Platz, es ist noch Raum da. Ich habe euch noch was mitgebracht, also nur zum Gucken, das gebe ich auch nicht weiter. Das kann man sicher nicht erkennen, eine Postkarte. Eine Einladung für Thorsten und mich. Wir dürfen Silberhochzeit feiern. Am 21. Mai laden wir zum Gottesdienst ein in bla bla bla. Nach einem kleinen Umdruck wollen wir mit dir und euch feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn du kommst. Bitte sagt uns Bescheid. Und dann steht hier Maren und Thorsten, damit wir wissen, für wen das ist. Also wir sind eingeladen. Ich bin eingeladen. Und ich freue mich da sehr drauf und ich denke, wir fahren da auch hin. Weil ich nämlich mit der Wiebke zusammen in der Jugend war, als ich 14 war, vielleicht bis 16 ungefähr. Wir haben uns aus den Augen verloren und vor einigen Jahren sozusagen wiederentdeckt, als ich gelegentlich mal wieder in Harburg war. Und ich freue mich sehr auf diese Silberhochzeitsfeier und ich stelle mir das so vor, da gibt es nach dem Gottesdienst hübsch gedeckte Tische, vielleicht so wie hier vorne, vielleicht mehr Platz für mehr Leute. Wir werden in das Dorfgemeinschaftshaus da gehen und uns umsehen und unseren Platz suchen. Vielleicht ist er hier oder dort an jenem Tisch. Und wir werden uns fragen, mit wem wir wohl zusammensitzen, ob wir die Leute kennen oder ob wir neue Leute kennenlernen. Und irgendwo und irgendwann werden wir dann hoffentlich unser Namensschild entdecken. Und dann steht da drauf, Maren Aliszewski. Und dann weiß ich, ach, mein Platz, der ist nur für mich. Ich bin eingeladen, dort zu sein, zu reden, zu essen und da zu sein, mich wohlzufühlen. Ich bin eingeladen. Ich freue mich darauf. Ich bin schon sehr gespannt. Liebe Gemeinde, es ist ein gutes Gefühl, wenn wir an einen Ort kommen und Platz haben. Wenn es einen Stuhl gibt, auf dem wir sitzen können. Wenn jemand vielleicht sagt, Mensch, komm hier, bitte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal andersrum erlebt habt. Nee, hier ist besetzt. Auch wenn das vielleicht verständlich ist, es fühlt sich nicht schön an. Also wenn für jemand anderen besetzt ist. Schön ist, ich habe den Platz freigehalten. Komm, setz dich nieder. Könnte vielleicht jemand nebenbei mir die Bibel aufheben? Dankeschön. Supi, danke, Miri. Bin ein bisschen schwungvoll heute Morgen. Es ist schön, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, wir erleben das ja jetzt, wenn man nach längerer Zeit irgendwo wieder hinkommt und Leute sagen, Mensch, schön, dass du wieder da bist. Oder vielleicht sogar, wir haben dich vermisst. Es ist schön, erwünscht zu sein. Es ist wundervoll zu wissen, da freut sich jemand, dass ich da bin. Ein kleiner Exkurs. Vielleicht ist das das Schwierige an spontanen Besuchen. Viele wünschen sich das ja, dass Leute mal spontan vorbeikommen, dass wir uns öfter besuchen, haben mir schon einige erzählt. Aber die meisten machen das nicht. Ich denke, das liegt daran, dass wir unsicher sind, ob wir tatsächlich erwünscht sind in dem Moment. Oder ob da jemand zu tun hat und wir uns dann eine Abfuhr abholen müssen und jemand sagt, grundsätzlich gerne, aber heute geht's nicht. Oder, nö, will ich gerade nicht. Oh, das ist schwierig, überhaupt zu überlegen, kann ich das aushalten, wenn mir das jemand sagt. Es ist viel angenehmer zu wissen, ich bin eingeladen, ich darf kommen und da warten schon Leute auf mich. Kommen wir zum Bibeltext, der uns heute leiten wird bei diesem Thema. Und wir sehen mal eine Überschrift, soweit ich das noch richtig erinnere. Es ist noch Raum da. Haben wir davor noch was? Nee? Danach? Ich habe das nochmal geändert. Können danach irgendwelche Stichworte? Ja, sehr schön. Es ist noch Raum da. Der Text der Bibel, der uns heute leiten wird, steht bei Lukas. Im Lukas-Evangelium Kapitel 14. Und Lukas erzählt da, wie Jesus eine Einladung angenommen hat. Und ich lese das immer so abschnittsweise. Ihr könnt das ja gern auch zu Hause nachlesen. Und bevor Jesus ein Gleichnis erzählt, passiert Folgendes. Dann wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte. Also das ist erstmal so die Grundlage. Jesus ist eingeladen, war willkommen und ist hingegangen. Also Jesus wandte sich zu dem, der ihn eingeladen hatte und sagte, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Also Jesus als Gast. Er ist eingeladen, er ist gekommen, er hat Platz bekommen, genommen und man unterhält sich. Jesus ist im Gespräch und er spricht hier als der, der eingeladen ist, über genau dieses Thema, Einladung. Und darüber, dass man nicht nur Freunde einladen sollte, sondern Menschen, die eher außerhalb der eigenen Wahrnehmung sind. Menschen, die es nicht zurückzahlen können. Und Jesus weist auf einen Zusammenhang hin, und zwar dem Zusammenhang zwischen dem sozialen Verhalten, das wir hier auf der Erde an den Tag legen, und dem, was wir in der Welt Gottes erwarten können. Und Jesus sagt, da gibt es einen Zusammenhang. Und einer der Gäste versteht, dass Jesus schon über das Leben hier hinausblickt, wenn er dann sagt, ein Vers weiter, in Vers 15, auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste zu ihm, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Also der hat geschnallt, dass es nicht nur um das Essen hier geht und die schöne Gemeinschaft, sondern dass da noch was Großartigeres kommt. Und Jesus reagiert und wird noch deutlicher. Und ich lese noch zwei Verse. Jesus antwortet ihm darauf mit einem Gleichnis. Das ist ja so typisch Jesus. Er nutzt die Gelegenheit und Stichworte und klingt sich da ein mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Das kennen wir vielleicht so ein bisschen aus der Abendmahlsliturgie, da wird das manchmal gesagt, komm zum Tisch des Herrn, es ist alles bereit. Jesus lässt den Gastgeber Gott sagen, es ist alles bereit, kommt. Das ist erstmal die Grundlage. Wir gehen oft schon einen Schritt weiter und gucken, wie haben die Leute reagiert und ihre Ausreden und so. Wir kommen da gleich noch zu. Aber ich möchte das mal an den Anfang stellen. Das ist der Anfang, der Beginn. Gott sagt, es ist alles bereit, komm. Eine Einladung. Es beginnt mit einer Einladung zu einem großen Festessen. Und ich weiß nicht, ob euch beim Gedanken an Festessen schon so das Wasser im Mund zusammenläuft. Da könnte man ja Ideen bekommen und Bilder. Gott lädt ein. Gott lädt ein in die Gemeinschaft mit ihm wie zu einem großen Festessen. Gemeinschaft, volles Genüge, Leben, die Fülle. Gott lädt ein uns, seine Menschen. Er lädt uns erstmal ein überhaupt in diese Welt. Gott schafft eine unglaublich kreative, schöne, bunte, vielfältige Welt und schafft uns, damit wir darin leben können. Das ist schon mal eine Einladung. Wir sind hier, um Gottes schöne Welt zu erleben. Er lädt uns nicht nur dazu ein, er lädt uns dazu ein, mit ihm in dieser Welt zu leben, in seiner Nähe. Er will uns um sich haben, im Kontakt mit uns sein, Gemeinschaft mit uns haben. Er will unserem Leben Sinn und Ziel geben. Er will uns ein Leben schenken mit Perspektive, mit einem festen Grund, einem Ziel, mit Werten. Das ist seine Einladung für uns, für jetzt, für das Leben hier und auch über den Tod hinaus. In seinem Sohn Jesus Christus wird die Einladung Gottes sichtbar. Mit offenen Armen steht Gott durch Jesus da und wartet auf uns. Die Botschaft Jesu ist letztendlich eine Einladung. Kommt, es ist alles bereit. Jesus ist quasi die Nachricht Gottes in Fleisch und Blut. Du bist willkommen, bei mir ist Platz für dich. Liebe Gemeinde, an Gottes Tisch ist für jeden Platz. Es ist Raum genug. Und viele haben diese Einladung Gottes schon angenommen, aber es ist immer noch mehr Platz. Im Gleichnis wird das ja so formuliert, dass der Diener losgeschickt wird und noch mehr Leute einladen soll. Das ist noch Platz da. Und da heißt es ungefähr, Vers 21, der Diener kam zurück zu seinem Herrn und berichtete ihm das alles. Nein, der Herr befahl ihm, dem Diener, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Es ist noch Platz da. Lad noch mehr Menschen ein. Da ist für jeden ist Platz. Jesus malt uns mit diesem Gleichnis ein Bild von Gott vor Augen. Gott als Gastgeber. Als jemand, der einen reich gedeckten Tisch hat und er sagt, es ist Platz für dich. Und für andere, für weitere. Da. Wir sind eingeladen, Gottes Tischgemeinschaft mitzufeiern. Schon hier in Gemeinschaft mit ihm zu leben, aber dann eines Tages unvorstellbare, dichte Gemeinschaft zu haben, so wie wir uns das hier gar nicht vorstellen können. Gott hält einen Platz frei für uns. Nochmal zurück zu unserer Silberhochzeitsfeiereinladung. Da steht noch, bitte sagt uns bis zum 15. April Bescheid, ob ihr kommt. Ich habe noch nicht Bescheid gegeben, ist ja noch ein bisschen Zeit. Also die beiden wissen noch nicht, ob wir kommen, beziehungsweise dass wir wahrscheinlich kommen. Denn eine Einladung auszusprechen heißt ja noch nicht, dass jemand kommt. Es ist erstmal nur eine Einladung. Es ist kein Zwang. Ich muss da nicht hin. Keiner kann mich zwingen, an dem Tag nach Hamburg zu fahren. Ich habe eine Definition für das Wort Einladung gefunden und die lautet, eine Einladung ist eine Bitte zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Ereignis teilzunehmen. Vielleicht kann man einfach verkürzt sagen, eine Bitte, eine Aufforderung, ein Wunsch. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Eingeladene dieser Einladung folgt, dieser Bitte entspricht und tatsächlich kommen wird. Und sicher haben wir das alle schon erlebt, dass wir Menschen eingeladen haben zu einer Feier, aber nicht längst jeder war auch da. Mancher hat sich entschuldigt, mancher ist einfach so nicht gekommen. Vielleicht habt ihr auch schon Ausreden gehört oder Vertröstung. Ich weiß noch nicht, ich muss mal gucken. In Klammern, vielleicht findet sich noch was Besseres. Kommen wir jetzt zu diesen Reaktionen der Leute. Und ich lese hier nochmal ab Vers 16 in Kapitel 14 bei Lukas. Jesus antwortet dem, der auf das große Festmahl im Reich Gottes hinweist, antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis und sagte: Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als er dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen: Kommt, alles ist bereit. Jetzt kommt die Reaktion. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte: Ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Leute sind eingeladen und kommen nicht. Einer entschuldigt sich mit einem Geschäft, das er gerade getätigt hat, hat ein Grundstück gekauft und will sich jetzt darum kümmern. Das Geschäft geht vor. Der zweite hat einige Rinder gekauft, die Tiere müssen versorgt werden, er will sich das alles genauer angucken und lässt sich entschuldigen. Der dritte bittet nicht mehr um Entschuldigung, hat allerdings eine Erklärung zur Hand, er ist frisch verheiratet. Er lässt ausrichten, dass er nicht kommen wird. Diese Beziehung geht im Moment vor. Das sind ja alles Dinge, die man vielleicht irgendwie sogar verstehen kann. Das ist ja alles nichts Schlimmes, was sie machen. Nichts Böses. Man kann Geschäfte tätigen, man kann heiraten, alles völlig in Ordnung. Aber was man nicht kann, auf 2 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das geht einfach nicht. Wir müssen uns in unserem Leben immer mal entscheiden. Wenn ich dazu Ja sage, sage ich zu etwas anderem Nein. Wenn ich hier hinfahre, wann ist denn das eigentlich? Im Mai, an dem Samstag. Dann kann ich an dem Samstag nicht meine Füße in meinem Garten gleichzeitig hochlegen. Das geht definitiv nicht. Entweder oder. Jesus lädt mit diesem Gleichnis ein, über eine Frage nachzudenken. Und zwar die Frage: Welche Einladung in meinem Leben ist wirklich wesentlich? Und es gibt in unserem Leben so viele Einladungen. Es gibt so viel, was wir tun können. Wenn ich jetzt mal Zeit hätte, ein weißes Blatt Papier, ach ja, habe ich ja hier das Bild, und einen Stift und dann mal aufschreiben würde, was mir einfallen würde, was ich heute alles tun könnte, was mich einlädt, den Tag zu verbringen. Ich glaube, ich würde das Papier bestimmt vollkriegen mit den Möglichkeiten, die sich mir heute bieten. Fängt an beim gemütlich Eisessen heute Nachmittag. Das kann man endlos ausdehnen. Es gibt viele Einladungen, es gibt vieles, was wir machen können oder müssen oder was wir zu müssen glauben. Vieles, mit dem wir unser Leben füllen können, ohne dass das damit gleich auch erfülltes Leben ist. Wann lohnt es sich, mal diese Ausreden, Entschuldigungen fallen zu lassen, um bei dieser Sache dabei sein zu können? Bei was ist es wirklich wichtig und wesentlich, da zu sein? Und jetzt auf die Beziehung zu Gott, auf Gottes Einladung einzugehen. Warum lohnt es sich überhaupt, diese Einladung Gottes anzunehmen? Warum lohnt sich das Leben mit Gott? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darauf eine Antwort haben. Und zwar keine allgemeine, die so jeder unterschreiben kann. Naja, weil Gott es gut meint mit dir. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine ganz persönliche Antwort darauf haben. Die Einladung Gottes anzunehmen ist wichtig für mich, weil ich glaube, dass wir eine persönliche eigene Antwort für uns brauchen, damit es wirklich unser Leben ist. Und nicht das meiner Eltern, die mich so geprägt haben, oder der Gemeinde, die mich so geprägt hat, oder wessen auch immer. Es geht dabei nicht so sehr darum, welche Antworten die anderen haben. Darum, Formulierungen nachzusprechen. Es geht nicht um das, was wir gelernt haben, von Menschen übernommen haben. Es geht auch nicht um die richtige Antwort. Es geht um meine, um deine ganz persönliche Antwort. Ich glaube, dass wir die für uns brauchen. Ich glaube aber auch, dass wir eine Antwort darauf brauchen für andere Menschen. Ich glaube, dass heutzutage viele Menschen keine dogmatischen, keine lehrhaften Ausführungen darüber hören wollen, was die christliche Lehre bedeutet. Menschen wollen Persönliches hören. Menschen werden da angerührt, wenn ich sage, für mich ist Gott wichtig, weil er so ein Fels ist, wenn es mir schlecht geht. Oder weil er mir eine Perspektive für mein Leben eröffnet, wenn ich keine mehr sehe. Oder weil er mich herausfordert, immer etwas Neues zu lernen was auch immer jetzt da deine Antwort ist. Menschen wollen Persönliches hören, da docken sie an. Da wird es echt und ehrlich. Und Menschen merken, glaube ich, ganz schnell, ob es eine persönliche Antwort ist oder eine gelernte. Wir können das formulieren, glaube ich, das ist kein Problem. Aber ist das wirklich deine Antwort? Eine persönliche Antwort ist, glaube ich, eine große Chance, Menschen wirklich neugierig zu machen. Also warum lohnt es sich für dich, die Einladung Gottes anzunehmen? Liebe Gemeinde, Gott ist ein großzügiger Gastgeber, der jeden dabei haben will, der jeden beschenken will mit Leben, mit Weite, mit Raum, mit Vergebung, mit immer neuen Möglichkeiten, mit Perspektiven. Am Tisch Gottes ist ein guter Platz für uns. Und Gott freut sich mit Sicherheit am allermeisten darüber, wenn wir seine Einladung annehmen, wenn wir da sind, wenn wir kommen. Und ich glaube, dass wir selber auch diese Freude erleben, wenn wir uns darauf einlassen. Kennt ihr so Leute, die so ansteckend fröhlich sind, dass man so auch innerlich, nicht nur oberflächlich, innerlich sich auch gleich mitfreut? Ich glaube, dass Gott so ist. So ansteckend. Dass er sich so tief freut, dass uns das ansteckt. Und dass wir in dieser Nähe Gottes eine Freude erleben, die eben auch im Sturm standhält, die tiefer ist als das oberflächliche Leben. Die auch wirklich weit reicht bis in die Ewigkeit. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen wird. Das ahnt schon einer der Gäste. Ja, glücklich, voller Freude, gesegnet sind wir. Bei Gott ist für jeden Platz und wir sind gefragt, seine Einladung anzunehmen. Aber nicht aber, und. Jesus geht einen Schritt weiter. Nachdem das sozusagen geklärt ist, lenkt er unseren Blick mit diesem Gleichnis auch auf eine andere Ebene. Er will uns als Gäste, aber er will uns auch als Gastgeber. Und zwar mit der Frage, ist bei uns am Tisch noch Platz? Oder ist da schon alles belegt? Zwei Fragen. Erstens, haben wir Platz für Gott? Du guckst immer, ob da irgendwie was kommen muss. Ne? Gott gibt uns Raum. Er will Raum in uns haben und bei uns haben. Er will Raum in unserem Leben haben und vielleicht müssen wir wieder neu darüber nachdenken, ob Gott diesen Raum auch hat. Oder ob unser Leben nicht vielleicht viel zu voll ist mit Dingen. Wir können uns unser Leben so voll knallen. Es gibt so viele Dinge, die wir tun können und müssen und die gefordert sind. Und vielleicht ist da auch mal was bei, was gar nicht nötig ist. Von dem Gott will, dass wir das mal rausnehmen und sagen, nee, das ist für dich nicht wirklich wichtig. Ich möchte diesen Platz haben. Vielleicht steht einiges auch im Weg rum und behindert uns oder behindert Gott. Vielleicht will Gott auch nicht mehr Raum, sondern mehr Zeit, wie immer sich das auch äußert. Vielleicht müssen wir neu darüber nachdenken, ob sich diese Entscheidung, die wir mal getroffen haben, Gott ist mein Zentrum, ob sich das wirklich widerspiegelt. Oder ob das nur leere Worte sind, die wir damals, als ich wurde zum Beispiel mit 13 getauft, die damals stimmten, aber jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich. Eine Frage. Eine zweite Frage, haben wir Platz für andere Menschen? Wir, also ganz persönlich in unserem Leben. Wer hat da Platz? Gut, da ist dann die Familie wahrscheinlich, Freunde, vielleicht Arbeitskollegen irgendwie so weiter entfernt am Tisch oder nicht im Tisch. Vielleicht Nachbarn. Gibt es da auch andere, die noch Platz haben können? Und wir als Gemeinde, wer hat Platz bei uns als Gemeinde? Haben wir Raum für Menschen? Also wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17, 17 Stühle. Also 17 Leute könnten noch kommen. Obwohl, Kamel und ich brauchen immer unsere Sachen da und Hartmut auch, die Geige. Also sagen wir mal 12, 12,5. Nein, natürlich würden wir noch mehr Stühle reinstellen. Wer hat noch Platz hier? Geben wir Menschen Platz, die noch nicht so sind wie wir, noch nicht so angepasst, noch nicht so freikirchlich angehaucht, die irgendwo stehen, wo wir selber nicht stehen könnten innerlich, die anders leben, die uns herausfordern, weil sie für uns schwierig sind. Und haben wir als Gesellschaft Platz für Menschen? Das ist ja nun aktuell ohne Ende diese Frage. Wer hat Platz bei uns? Und wir hören immer wieder diese Meinung, nee, das Boot ist voll, da passt nichts mehr, ist dicht. Die müssen woanders hin. Kein Platz mehr für Flüchtlinge, für Fremde, für andere. Wer hat Platz in unserer Gesellschaft? Wem machen wir Platz? Das sind große Fragen, die wir natürlich jetzt so schnell nicht beantworten können. Aber ich möchte das so runterbrechen auf eine persönliche Frage, weil ich glaube, dass es da anfängt. Es fängt nicht bei den großen Fragen an, sondern wirklich bei den persönlichen Fragen. Für wen habe ich Platz in meinem Leben? Und das kann letztendlich nur ich alleine entscheiden. Das kann nicht die Politik entscheiden oder die Gemeindeleitung oder das kann nur ich entscheiden. Wer hat Platz in meinem Leben? Gibt es Menschen, denen ich Platz einräumen sollte? Gott will, dass wir auch Gastgeber sind, damit Menschen Raum haben. Und es beginnt bei uns. Es beginnt ganz bei uns persönlich, dass Gott erstmal Raum hat. Und dass wir vielleicht neu überlegen, braucht Gott mehr Raum? Und dass wir die persönliche Entscheidung vielleicht wieder neu fällen und Gott Raum geben. Und dann im Zweiten, dass wir überlegen, wem kann ich Raum schaffen in meinem Leben? Ich muss ihn ja nicht gleich bei mir zu Hause wohnen lassen. Das ist ja dann immer schon so der 24. Schritt. Aber vielleicht als ersten Schritt, wem lasse ich neu in mein Leben und sage ihm ein freundliches Wort? Ich nehme ihn wahr. Durch eine Geste. Oder ich lade ihn zu mir nach Hause ein. In meinen Kreis, in meine Familie. Es ist noch Raum da. Jetzt würde ich gerne noch mal das Boot sehen. Da ist nämlich noch Platz. Möge Gottes Geist uns die Augen und das Herz neu öffnen für die Einladung Gottes an uns persönlich. Für Gott in unserem Leben und für Menschen in unserem Leben. Es ist noch Raum da, sagt Gott. Und ich sage Amen.